Deutschlandfunk. Hintergrund.
Rechtsextremismus. Der Fall Richter Meier und die Unabhängigkeit der Justiz. Von Peggy Fiebig.
Ein Verwaltungsrichter in Gießen urteilte 2019, dass die Aufschrift »Migration tötet« auf einem NPD-Wahlplakat eine empirisch beweisbare Tatsache sei. Ein Freiburger Staatsanwalt verwendete in Internetbeiträgen Begriffe wie Quotenneger. Eine Richterin in Berlin beteiligte sich 2022 an einem Umsturzversuch der reichsideologischen Gruppierung Patriotische Union. Diese Fälle machen deutlich, die Justiz ist vor rechtsextremen Tendenzen nicht gefeit. Bisher handelt es sich um einzelne Fälle. Dennoch sollte man diese nicht unterschätzen, denn
die Gefährdung ist sehr schwer abzuschätzen.
Das sagt Ruben Franzen von der Neuen Richtervereinigung, einem Interessenverband von Richtern und Staatsanwälten in Deutschland. Man wisse nicht, wie viele Richter und Staatsanwälte sich politisch in einem problematischen Bereich bewegen. Dennoch könne man feststellen,
es ist davon auszugehen, dass der allgemeine gesellschaftliche Rechtsruck, den es in den letzten Jahren gegeben hat, an der Richterschaft nicht spurlos vorübergegangen ist.
Wie aber kann der Rechtsstaat reagieren auf Richter und Staatsanwälte, bei denen zweifelhaft ist, ob sie wirklich, wie sie es im Amtseid geschworen haben, ohne Ansehen der Person urteilen? Ob sie wirklich nur der Wahrheit und Gerechtigkeit dienen? Und wie kann die Institution Justiz geschützt werden? Ein aktuelles Beispiel ist der Fall des Richters und ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Meyer.
Es ist eine Illusion zu glauben, es gäbe auch nur eine einzige Spielart des Islam, der mit unseren Wertvorstellungen, mit unserem Grundgesetz kompatibel wäre. Islam und Grundgesetz schließen sich aus.
Das sagte Jens Meyer im November 2020 als AfD-Abgeordneter im Bundestag. Nach Erkenntnissen der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und Sachsens vertritt Meyer rechtsextreme, rassistische und völkische Positionen. Als er 2021 sein Bundestagsmandat verliert, will er wieder in seinen früheren Beruf zurückkehren, als Richter in die sächsische Justiz.
Dieses Rückkehrersuchen hat uns natürlich hier als zuständiges Justizministerium vor große Herausforderungen gestellt. Wir standen dann schlicht und einfach vor der Situation, dass ein Richter, der offen verfassungsfeindliche Position vertritt, in die sächsische Justiz zurück will.
Daran erinnert sich die sächsische Justizministerin Katja Meyer. So richtig habe vor 1,5 Jahren niemand gewusst, wie mit dem Antrag umzugehen ist.
Es gab also keine Präzedenzfälle, auf die man mal zurückschauen konnte und schauen konnte, wie ist denn da oder in diesem Fall entschieden worden.
Grundsätzlich haben Richter und Beamte, die in den Bundestag gewählt werden, ein Rückkehrrecht an ihren alten Posten, wenn ihr Mandat endet. Im Abgeordnetengesetz heißt es dazu:
Der Beamte ist auf seinen Antrag wieder in das frühere Dienstverhältnis zurückzuführen. Das ihm zu übertragende Amt muss derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn angehören wie das zuletzt bekleidete Amt und mit mindestens demselben Endgrundgehalt ausgestattet sein.
Der Fall Jens Meyer ist also kompliziert und er wirft grundsätzliche Fragen zum Umgang mit extremistischen Robenträgern auf. Um einen Richter aus dem Amt zu entfernen, gibt es hohe Hürden und das sei auch gut so, meint die Bielefelder Rechtsprofessorin Anne Sanders.
Weil die richterliche Unabhängigkeit verfassungsrechtlich geschützt ist. Und die richterliche Unabhängigkeit bedeutet ja gerade, dass Richterinnen, StaatsanwältInnen ihre Entscheidungen eben frei von politischer Einflussnahme treffen. Man soll eben gerade frei und nur nach dem Gesetz entscheiden. Und das wäre natürlich sehr schwierig, wenn es politischen Organen möglich sein könnte, Richterinnen, StaatsanwältInnen bei jeder Gelegenheit loszuwerden, wenn sie ihnen nicht mehr in den Kram passen.
Auf der anderen Seite muss natürlich das Rechtssystem auch geschützt werden. Vor Richterinnen oder Richtern, bei denen die Gefahr besteht, dass sie in ihren Entscheidungen den Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlassen. Denn, so Sanders,
ein funktionierendes Justizsystem ist fundamental angewiesen auf die Akzeptanz in der Bevölkerung.
Dieses Vertrauen werde aber erschüttert, wenn zu befürchten sei, dass es Richter gibt, die nicht mehr unabhängig und neutral entscheiden.
wenn ich als Bürger, als Bürgerin, als Mensch, der gerichtlichen Schutz in Anspruch nehmen möchte, nicht das Gefühl habe, dass dort jemand sitzt, der neutral zuhört, der nicht politisch vorbelastet ist, der nicht auf mich guckt in anderer Weise, weil meine Hautfarbe anders ist, weil ich anders bin hinsichtlich meiner geschlechtlichen Orientierung, meiner Identität, hinsichtlich allem von allem Möglichen, dann verliere ich das Vertrauen in diese Organe und dann werde ich vielleicht anders handeln. Dann werde ich eben nicht darauf vertrauen, dass mir ein Gericht hilft, sondern dann werde ich vielleicht meine Ansprüche selbst durchsetzen mit Gewalt.
Deshalb setzte das sächsische Justizministerium auch alles daran, um Jens Meyer den Rückweg in die Justiz zu verwehren. Wenige Tage nachdem er im Frühjahr 2022 seinen Dienst wieder aufgenommen hatte, untersagte ihm das Richterdienstgericht Sachsen auf Antrag des Ministeriums die Ausübung der Dienstgeschäfte. Vorläufig. Parallel dazu beantragte das Ministerium die Versetzung Meyers in den endgültigen Ruhestand. Ein Richter, der auf Lebenszeit ernannt wurde, kann in den Ruhestand versetzt werden, um so eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege abzuwenden. Darüber entscheidet ein Gericht, nicht die Politik, nicht die Verwaltung. Im Fall Jens Meyer erklärte das Richterdienstgericht in Leipzig die Versetzung in den Ruhestand für zulässig. Die Richter waren der Ansicht, dass er in seiner künftigen Rechtsprechung nicht mehr glaubwürdig erscheinen würde und das Vertrauen in seine Unvoreingenommenheit nicht mehr bestehe. Meyer hat gegen die Entscheidung Rechtsmittel eingelegt. Jetzt muss das Dienstgericht des Bundes beim BGH entscheiden. Am 5. Oktober wird verhandelt. Die Karlsruher Richter werden sich dabei auch mit einer grundlegenden Frage befassen müssen, nämlich der, inwieweit das, was jemand während seiner Zeit als Abgeordneter gesagt oder getan hat, in einem späteren Verfahren, in dem es um die richterliche Tätigkeit geht, überhaupt berücksichtigt werden darf.
Das ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil man im Grunde die politische Aktivität während des Mandats möchte, aber hinterher natürlich die notwendige Neutralität des Richters wiederherstellen möchte.
Erklärt Rechtsprofessorin Anne Sanders. Das sei nicht zuletzt eine Frage der Gewaltenteilung. Denn eigentlich sollte eine Tätigkeit als Abgeordneter, also für die Legislative, nichts mit der Tätigkeit als Richter, also für die Judikative, zu tun haben. Und deshalb sollte es auch keine indirekten Auswirkungen der einen Tätigkeit auf die andere geben. Dennoch meint Anne Sanders, dass in einem engen Rahmen auch frühere Äußerungen mit einbezogen werden dürfen und sollten, denn
wenn schon der Gesetzgeber es Menschen im öffentlichen Dienst ermöglicht, in die Politik zu gehen zeitweise und ihnen sogar, das ist ja eigentlich ein sehr großes Entgegenkommen, die Türe noch öffnet, zurückzukehren in ihr Amt, dann muss man eigentlich schon erwarten, dass in der Zwischenzeit zwar natürlich politisch aktiv gehandelt wird, aber dass sozusagen zumindest ein Minimum von Loyalität zur Verfassung immer noch da sein muss.
Das sieht auch die sächsische Justizministerin Katja Meyer so. Sie schlägt deshalb vor, dass schon im Gesetz klargestellt wird, dass die richterliche Pflicht zur Verfassungstreue auch während der Abgeordnetenzeit fortbesteht. Wird sie verletzt, soll dann auch der Anspruch auf eine Rückkehr in die Justiz erlöschen. Der Vorstoß ist Teil eines ganzen Maßnahmenbündels, das Katja Meyer vorschlägt. Eingeflossen sind darin insbesondere die Erfahrungen im Verfahren Jens Meyer.
Was für uns halt lehrreich war, dass wir die Instrumente, die es gibt in den verschiedenen Gesetzen, dass wir halt gehalten waren zu prüfen, halten die dem auch stand und haben dann festgestellt, dass es da auch Lücken gibt beziehungsweise auch Unklarheiten.
Eines der Instrumente, die Katja Meyer meint, ist die Richteranklage, geregelt im Grundgesetz. Danach kann das Bundesverfassungsgericht anordnen, dass Richter, die gegen das Grundgesetz oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines Landes verstoßen, in ein anderes Amt oder in den Ruhestand versetzt oder sogar entlassen werden können. Den Antrag muss das jeweilige Parlament stellen, also entweder der Bundestag oder das entsprechende Landesparlament. Auch im Fall Jens Meyer wurde überlegt, eine Richteranklage zu führen. Es wäre eine Premiere gewesen. Bisher wurde das Verfahren in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht ein einziges Mal angewandt. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Richter, die ihre Neutralitätspflicht verletzen, zu sanktionieren, ein Disziplinarverfahren. Ein solches hat das Landgericht Dresden vor wenigen Wochen jetzt auch gegen Jens Meyer eingeleitet. Neben dem Prozess auf Versetzung in den Ruhestand, der jetzt vor dem Bundesgerichtshof verhandelt wird.
Bei Disziplinarverfahren gibt es eine ganz weite Staffelung von Maßnahmen, die möglich sind,
erklärt Ruben Franzen von der Neuen Richtervereinigung. Mögliche Sanktionsmaßnahmen reichen von einem Verweis über eine Versetzung an ein anderes Gericht, die Kürzung der Bezüge oder eine Degradierung, bis hin zur Entlassung aus dem Richteramt. Ruben Franzen war viele Jahre lang Mitglied in einem Richterdienstgericht, das über solche Disziplinarmaßnahmen entscheidet. Wer in einem solchen Richterdienstgericht sitzt, hat natürlich erhebliche Bedeutung, betont er.
Man stelle sich vor, dort würde ein Richter, eine Richterin richten, von der nicht ganz klar ist, ob sie nicht auf dem rechten Auge eher blind ist.
Das Verfahren zur Besetzung der Richterdienstgerichte ist in den Ländern unterschiedlich geregelt. Ruben Franzen wünscht sich hier etwas mehr Transparenz und vielleicht auch mehr demokratische Strukturen, denn
die Auswahl von Richtern in das Richterdienstgericht ist etwas undurchsichtig.
In Sachsen bestimmt eine relativ kleine Gruppe, bestehend aus den Präsidenten der verschiedenen Obergerichte sowie Vertretern der Staatsanwaltschaft, wer Disziplinarrichter wird. Alternative Möglichkeiten wären aber durchaus denkbar, meint Ruben Franzen.
Also man könnte, so wie das Präsidium zum Beispiel eines Gerichtes gewählt wird, aus der Richterschaft und von der Richterschaft, genauso könnte man natürlich auch sich ein System denken, in dem einfach sich Personen melden, die gerne im Richterdienstgericht sitzen würden und alle würden darüber entscheiden, alle Richterinnen und Richter.
Insgesamt spielen Personalfragen eine große Rolle bei der Beantwortung der Frage, wie sich die Justiz vor extremistischen Tendenzen schützen kann. Wer wird überhaupt Richter? Wer wird befördert und erhält damit mehr Macht, über andere Richter zu entscheiden? In den meisten Bundesländern gibt es sogenannte Richterwahlausschüsse, in denen über Neueinstellungen in die Justiz und teilweise auch über Beförderungen entschieden wird. Die genaue Zusammensetzung der Ausschüsse haben die Länder unterschiedlich geregelt. In der Regel sind sowohl Mitglieder des Parlaments als auch Richter bzw. Staatsanwälte vertreten. In anderen Bundesländern, so wie auch in Sachsen, entscheidet der Justizminister bzw. die Ministerin über Neueinstellungen und Beförderungen in der Justiz. Beide Systeme bergen Gefahren und Chancen, meint Ruben Franzen von der Neuen Richtervereinigung. So ist theoretisch denkbar, dass ein Minister, eine Ministerin versucht, über die Personalauswahl die Rechtsprechung zu beeinflussen. Aber auch ein Richterwahlausschuss kann politisiert werden, warnt Maximilian Steinbeiß vom Verfassungsblog. Auf der Plattform, auf der es um verfassungsrechtliche und rechtspolitische Themen geht, wurde kürzlich das Thüringen-Projekt gestartet.
In dem Thüringen-Projekt haben wir uns vorgenommen, der Frage nachzugehen, was eigentlich passiert, wenn eine autoritär-populistische Partei ihre Hände an staatliche Machtmittel bekommt und diese dann dazu ausnutzt, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass sie wieder hergeben muss.
Die Justiz sei dabei ein ganz zentrales Thema, sagt Steinbeiß. Gerade auch, wenn man sich die Entwicklungen in Polen und Ungarn anschaue, wo die Justiz wachsenden politischen Einflüssen ausgesetzt ist. In den kommenden Jahren wird in Thüringen, aber auch in den anderen Bundesländern, dabei insbesondere in Ostdeutschland, ein großer Teil der Richter in Pension gehen und muss ersetzt werden. Das könnte ein Einfallstor sein, warnt Steinbeiß. Der in Thüringen bestehende Richterwahlausschuss könnte sich dabei als Instrument für eine Politisierung der Richterwahl erweisen. Laut der Thüringer Verfassung muss der Richterwahlausschuss mit 2/3 Mehrheit vom Landtag gewählt werden.
Das heißt, da reicht dann auch schon eine Minderheit, also mehr als 1/3 im Landtag, um die Besetzung dieses Richterwahlausschusses zu blockieren. Und wenn der nicht formiert werden kann, weil zum Beispiel die AfD sich da querlegt oder weil sie einen Preis für ihre Zustimmung fordert, der prohibitiv hoch ist, dann kann da richtig die ganze Justiz in Schieflage kommen.
Es kommt deshalb entscheidend darauf an, Wie der rechtliche Rahmen für den Richterwahlausschuss konkret ausgestaltet ist, meint Richter Ruben Franzen. Man müsse darauf achten, dass Blockaden und anderer Missbrauch gar nicht erst möglich sind. Denn
Stillstand der Rechtspflege wäre in der Tat das Schlimmste, was passieren kann.
Der Vorsitzende des Sächsischen Richtervereins, Reinhard Schade, hat einen anderen Vorschlag, wie das System Justiz sich noch weiter von möglichen politischen Einflüssen abgrenzen kann. Der Richterbund, der größte Berufsverband von Richtern und Staatsanwälten in Deutschland, setzt sich seit Jahren dafür ein, dass die Gerichte gegenüber der Verwaltung noch autarker werden. Bisher ist die Verwaltung der Gerichte in die Exekutive eingegliedert. Was die Finanzen und das Personal beispielsweise angeht, sind die Gerichte bisher den jeweiligen Justizministerien zugeordnet. Hier wünscht sich Schade eine echte Selbstverwaltung. Das gäbe es auch in anderen Ländern so, sagt er.
Das würde konkret heißen, dass dann eine selbstverwaltete Justiz nicht mehr abhängig ist von der entsprechenden Ausrichtung des Justizministeriums.
Sophie Borkel vom Verein Gesicht zeigen, der sich gegen Rechtsextremismus einsetzt, findet, dass die bisher vorhandenen Instrumente und Strukturen ausreichen, um gegen Richter und Staatsanwälte vorzugehen, die ihre Neutralitätspflicht verletzen.
Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, dort tätig zu werden, wenn eben rechtsextreme Einstellungen erkannt werden. Es ist vielmehr eher so, dass der politische Willen auch da sein muss, diese Möglichkeiten noch mehr zu nutzen.
Im Vorgehen gegen extremistische Tendenzen in der Justiz braucht es ihrer Meinung nach aber auch Widerstand aus den eigenen Reihen. Voraussetzung dafür: Wissen über rechtsextreme Strukturen. Fortbildung sei hier dringend notwendig. Der Verein Gesicht zeigen führt entsprechende Veranstaltungen durch. Die Mitarbeiter stellen dabei aber oft fest,
dass bei unseren Angeboten, die auf Freiwilligkeit beruhen, immer diejenigen auftauchen, die vielleicht sich eh schon mit der Thematik auseinandersetzen, die das Problem erkannt haben. Aber die vielen anderen erreichen wir bisher damit noch nicht.
Die Fortbildung sollte daher verpflichtend sein, fordert Sophie Borkel. Für Richter und Richterinnen, um die Signale und bestimmte szenetypische Formulierungen und Begriffe überhaupt erst erkennen und einordnen zu können. Und auch schon vorher in Studium und Referendariat. Die gesetzliche Änderung, die jetzt vorsieht, dass sich Studierende und Referendare mit dem nationalsozialistischen Unrecht und dem Unrecht der SED-Diktatur auseinandersetzen müssen, sei zwar richtig und gut, reiche aber nicht aus.
Denn den Rechtsextremismus von heute kann man eben nicht mit dem Nationalsozialismus gleichsetzen. Da sind Unterschiede und wir merken immer wieder in unserer Arbeit, wie wenig Wissen eigentlich über heutige rechte Ideologien und Denkweisen in der Justiz vorhanden sind.
Auch die Bielefelder Rechtsprofessorin Anne Sanders sieht sich und ihre Kollegen in der Pflicht.
Was ich wirklich zentral finde, ist, dass wir uns auch als Ausbildende von Juristinnen, dass wir uns wirklich auch immer sagen, Jurist zu sein, Juristin zu sein, bedeutet eben nicht nur Dogmatik zu machen, sondern es bedeutet auch ein Bekenntnis zur Demokratie und Rechtsstaat und Grundrechten, mit denen wir leben. Es genügt eben nicht alleine nur sozusagen ein Handwerker des Rechts zu sein, sondern der Handwerker des Rechts muss auch auf einem Wertefundament stehen.
Es zeigt sich, unser Justizsystem hat Instrumente, um effektiv gegen rechtsextreme Tendenzen vorzugehen. Grund, sich zurückzulehnen, gibt es dennoch nicht. Es gibt einige Einfallstore, die die Möglichkeit bieten, Einfluss auf das Rechtssystem zu nehmen. Nicht alle kann man schließen, wenn man demokratische Strukturen und insbesondere den Wert der Unabhängigkeit der Justiz nicht beschädigen will.
Das war der Hintergrund: Rechtsextremismus. Der Fall Richter Meier und die Unabhängigkeit der Justiz. Von Peggy Fiebig, Redaktion Astrid Theil.
Zum Schluss noch eine Empfehlung für alle Hintergrundfans: Der Rest ist Geschichte. Der Podcast, in dem wir Fragen von heute mit Hilfe der Geschichte beantworten.
Mit Antran und
mir, Jörg Biesler. Wir führen lange Gespräche mit Expertinnen und Experten, die sich echt auskennen und gleichzeitig gut davon erzählen können.
Neue Folgen von Der Rest ist Geschichte gibt es immer donnerstags
in der DLF-Audiothek-App.
Wir freuen uns, wenn ihr zuhört.